Also dieses Jahr war ja wieder ein Olympiajahr. Habt ihr bestimmt mitgekriegt. Eigentlich wäre es schon letztes Jahr gewesen und ist wegen Corona verschoben worden. Also ich schaue mir das immer so ganz spärlich an, so nebenbei. Mich tangiert es nur am Rande. Ganz anders ist es bei den Sportlern und Sportlerinnen, die jahrelang auf dieses Ereignis hinfiebern. Da ist es dann eine Katastrophe, wenn Olympia mal ausfällt oder wenn es verschoben wird. Weil bei ihnen da prägt der Sport das komplette Leben. Ja, wenn man an der Spitze dabei sein will, dann ist schon im Vorfeld jahrelanges, hartes, tägliches Training erforderlich, das sorgfältig geplant sein muss. Da kann man nicht einmal so nach Lust und Laune, am einen Tag trainiert man, am anderen nicht. Da lebt man nicht einfach so in den Tag hinein, sondern da muss man dranbleiben. Ein guter Sportler, der hat ein hohes Maß an Selbstdisziplin und er will das Ziel unbedingt erreichen. Alles zielt darauf ab, an dem großen Tag, wenn dann der Wettkampf stattfindet, dass er da physisch und psychisch topfit ist und ja, dass er hochkonzentriert die absolut möglichste Höchstleistung abrufen kann, um dann den Wettkampf zu gewinnen. Ja, in unserem Predigttext heute, da vergleicht der Paulus uns Christen mit Sportler, die sich in einem Wettkampf befinden und die einen Siegeskranz gewinnen wollen. Und das ist im Korintherbrief und er bezieht sich da auf die stadtbekannten Isthmischen-Spiele, die in Korinth ausgetragen wurden damals. Das war so ähnlich wie Olympia. Olympia gab es ja damals auch schon. Und für den Sieger, da gab es also keine Medaille, keine Goldmedaille, sondern einen Siegeskranz. Also, ja. Da ist also immer von einem Siegeskranz die Rede. Und die Hauptbotschaft von Paulus da drin ist, dass es ganz klar darum geht, diesen Wettkampf ernst zu nehmen. Wir befinden uns in einem Wettkampf, sagt er, und den ernst zu nehmen, wirklich sehr ernst zu nehmen, das ist eigentlich das, was Paulus damit sagen will. Ich lese es jetzt mal, das steht in 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Denkt daran, dass wir alle in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Ja, also das Bild, das hier Paulus verwendet, es ist nicht ganz unproblematisch, oder? Ja, man muss sich mal überlegen, natürlich überlegt man sich, was ist der Siegeskranz? Ist der Siegeskranz das, dass wir überhaupt in den Himmel kommen? Also geht es da um unser Heil? Und vom Siegeskranz ist, wenn ich es recht gesehen habe, in 5 Bibelstellen im Neuen Testament ist da davon die Rede. Und an der meisten Stelle geht es wirklich darum, um den Einzug in Gottes Ewigkeit, also wirklich um unser Heil. Und ja, da geht es dann in der Regel darum, dass wir einfach treu im Glaube sind, dass wir treu in dem Kampf bleiben oder in dem Laufen, dass wir bis zu Ende laufen. hier an der Stelle, oder genau der Vergleich, der hinkt aber natürlich auch. Im Sport, da bekommt nur einer den Siegeskranz. Und im Gegensatz dazu wäre natürlich nach dem Tod viele bei Gott sein, nicht nur einer, der es am besten kennt hat. Das ist ja klar. Also hat er irgendwo seine Grenze, der Vergleich. Hier an der Stelle im Korinther, da lässt sich aber meines Erachtens aus dem Zusammenhang eine andere Bedeutung des Siegeskranzes schließen. Paulus beschreibt unmittelbar vorher, wie er sich darum bemüht, den Wille Gottes in seinem Leben umzusetzen. Und zwar gibt es eine Sache, die Jesus ganz besonders am Herzen liegt. Etwas, was Jesus ganz besonders will. Und darum geht es auch Paulus im Zusammenhang mit dieser Stelle. Das wird klar, wenn man das im Zusammenhang liest. Paulus erklärt nämlich in dem ganzen Kapitel, wie er sich einfach Mühe gibt, Menschen für Jesus zu gewinnen. Er erklärt es, wie er eigentlich sein ganzes Leben komplett dafür lebt und dafür eigentlich investiert. Ja, Menschen zu Jünger machen. Das waren die letzten Worte Jesu an seine Jünger. Also der sogenannte Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und macht zu Jünger. Aber auch viele von seinen Gleichnissen und von dem, was Jesus schon so predigt hat, die haben auf diesen Wunsch, hat es abgezielt. Und es ist ein ganz großes Herzensanliegen von Jesus. Vielleicht ist sogar das größte Herzensanliegen Jesu, dass einfach Menschen zu ihm finden. Ja, und dass es eigentlich unsere Aufgabe ist. Die Aufgabe seiner Jünger. Oder an anderer Stelle heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Menschen zu Jünger machen. Also das ist eigentlich der Siegeskranz, um den es hier geht. Wir sollen uns bemühen, Menschen zu Jesus zu führen, so wie ein Sportler sich damals um den Siegeskranz bemüht hat. Ja. Und jetzt möchte ich auf die Frage zurückkommen, was macht eigentlich ein guter Sportler aus? Und ein guter Sportler, er zeichnet sich durch den Eifer aus, mit dem er das Ziel erreichen will. Und zwar, er selber will das. Zum Hochleistungssport gezwungen wird niemand. Und es wird auch gar nicht funktionieren. Der Sportler, er muss schon selber wollen. Und je mehr er will, je mehr er selber den Wunsch in sich hat zu gewinnen, desto höher ist die Gewinnchance. Er identifiziert sich total mit der Sache. Und um das Ziel zu erreichen und um den Wettkampf zu gewinnen, da wäre er eigentlich bereit, so gut wie alles zu geben. Und genau das greift Paulus auf. Das greift er auf, wenn er schreibt, lauft so, dass ihr den Lauf gewinnt. Also nicht irgendwie so, ich bin halt auch dabei und das lassen wir mal schön, locker und so weiter, lassen wir es mal laufen, sondern so wie ein Sportler vielleicht beim 100-Meter-Sprint oder 200 Meter, was sie damals gelaufen sind, alles gibt. So, also das Bild greift der Paulus auf. Und Paulus selber investiert sich voll in diese Aufgabe, andere für Jesus zu gewinnen. Und er möchte, dass es alle Christen so machen. Es ist viel zu schade, wenn man so lässig vor sich hindümpelt und es hinnimmt, dass so mancher vielleicht nicht erreicht wird, den man hätte erreichen können. Menschen zu Jünger machen. Ja, ist es auch unser Wunsch oder vielleicht unser höchster Wunsch, für den wir bereit sind, wirklich Höchstleistungen zu bringen. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war der Missionsbefehl absolut nicht das, was ich wollte. Und da hat mir das eher ein schlechtes Gewissen gemacht. Da hat mich das mit Angst erfüllt, da hat mich das mit Druck da bin ich unter Druck gekommen. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich jetzt da mit Schulkameraden oder mit Arbeitskollegen über Jesus reden soll, obwohl sie das gar nicht interessiert. Oder auch zu manchem Nachbarn hatte ich einfach wenig oder fast keine Beziehung. Und ja, teilweise ist es heute noch so. Ja, und es ist wie im Sport. Manche haben vielleicht bessere Voraussetzungen als andere. Manche bringen von Anfang an mehr Begabung mit. Und andere, die müssen sich von weiter unten hocharbeiten. Und aufs Geistliche übertragen heißt es, manche haben schon von ihrem Naturell mehr Begabung, auf Menschen zuzugehen und Kontakte zu knüpfen. Und manche haben vielleicht auch bessere äußere Bedingungen. Vielleicht wohnen sie in Ländern oder Gegenden, in denen eine größere Offenheit gegenüber Jesus da ist, als in andere Gegenden. Oder es ist auch manchmal so, in manchen Zeiten sind die Menschen offener, in anderen Zeiten sind sie nicht so offen. Oder vielleicht denkst du auch, Paulus war ja von Beruf Missionar. Er hat ja so einen ganz speziellen Ruf nochmal. Und er hat ja viel mehr Zeit, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich muss täglich an meinem Arbeitsplatz schuften und bin abends müde. Und vielleicht ist es so. Aber es geht darum, das Beste aus dem zu machen, was uns gegeben ist. Und dass wir unseren Teil dazu bringen, der uns anvertraut ist. Das war ja auch so mit dem, in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunde, wer es kennt. Am Schluss, was vor dem Herrn am Schluss zählte, das war nicht unbedingt die Gesamtzahl der Pfunde, sondern es wäre vielmehr das, ob sich die Knechte überhaupt Mühe gegeben haben. Der die 2 Pfund verdoppelt hat, der hat genau das gleiche Lob kriegt wie der die 5 Pfund verdoppelt hat. Aber trotz aller Begabungen und trotz aller guten äußeren Bedingungen, wenn sie uns gegeben sind, muss aber immer noch die innere Einstellung des Sportlers dazukommen. Und wenn die nicht stimmt, dann wird der Sportler nicht gewinnen. Und wenn schon alles Äußere, alles top gewesen wäre. Und das ist etwas, was man oft im Fußball sehen kann. DFB-Pokal, ich weiß nicht, wer sich auskennt. Da wäre ja Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen, wäre da ja zugelost. Und dann kommt es oft vor, dass Mannschaft aus der ersten Bundesliga muss gegen Mannschaft aus der dritten, vierten oder sogar fünften Liga Fußball spielen. Und ist ja klar, wer gewinnt da? Ja, logischerweise. Ne? Oder normalerweise gewinnt natürlich auch die höherklassige Mannschaft. Aber es gibt nicht selten Überraschungen. Da gewinnen doch die anderen. Obwohl das Laie sind und die anderen sind hochbezahlte Profis. Aber wenn es so ist, dass die schlechtere Mannschaft hoch motiviert ist und dass die hochbezahlte Profimannschaft manchmal recht lustlos ins Werk geht, da hat es schon ja, gar nicht so selten Überraschungen gegeben, so dass doch die anderen gewonnen haben. Und es stellt sich einfach die Frage, ja, ob das Ziel, Menschen für Jesus zu gewinnen, ja, wie wichtig ist uns das? Also Jesus ist es, ich behaupte mal, das ist wahrscheinlich das Wichtigste für ihn. Aber wie gewinnen wir Menschen? Wie sieht der Kampf aus? Paulus beschreibt in dem Text vorher, wie er sich voll auf die verschiedene Gruppe von Menschen einstellt, denen er begegnet. Er möchte ja möglichst viele für Jesus gewinnen. Und ich lese gerade mal im gleichen Kapitel 9, lese ich mal die Verse 20 bis 23. Das sind eigentlich ziemlich bekannte Verse. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Und dann schreibt er noch im Vers 27, also zusätzlich noch, dass er streng darauf achtet, dass alles, was er predigt, dass das auch in seinem eigenen Leben sichtbar wird. Also man könnte sagen, er lebt authentisch. Er achtet darauf, dass er authentisch lebt. Was bedeutet das für uns? Ja, es bedeutet, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Jetzt nicht als erstes erwartet, dass sie in unsere Gottesdienste kommen und dass sie so wären wie wir, sondern sie da abholen, wo sie stehen. Und wie konkret geht es? Es geht natürlich nicht mit dem Holzhammer. Also ich denke mit Grauen an manche Aktionen aus meiner Jugendzeit. Einmal, da sind wir im Nachbardorf, sind wir von Haustür zu Haustür gegangen, haben da klingelt und haben die Leute zur Evangelisation eingeladen. Und einmal, das war mit einer Freizeitgruppe, da haben wir einen Ausflug gemacht und mit dem Boot über den Bodensee oder mit so einem Schiff. Und klar, die Fahrtzeit ist ja dann vielleicht halbe Stunde bis Stunde. Und in der Zeit, das war unsere Aufgabe, die haben wir gekriegt von der Freizeitleitung, in der Zeit haben wir wildfremde Leute auf den Glauben angesprochen. Ja, ob sie das wollten oder nicht. Also mir hat auch so ein Mann dann gesagt, er ist eigentlich jetzt im Urlaub und er will jetzt da nicht darüber sprechen, naja, aber ich als eifriger Christ habe da weitergemacht. Und ich glaube nicht, dass da jemand zum Glauben gekommen ist. Und für mich war das natürlich eine total verkrampfte Sache und hätte ich nicht so viel Druck verspürt, hätte ich das gar nicht gemacht. Und ich würde es auch heute so nicht mehr machen. Paulus hat es auf den Punkt gebracht mit dem Satz, dass er versucht, mit jedem eine gemeinsame Grundlage zu finden. Aber man muss einfach hingehen und das Leben teilen. Beziehungen aufbauen und in Beziehungen investieren. Menschen sehnen sich nach Beziehungen. Vor allem die, die am Rand der Gesellschaft stehen, die sehnen sich nach Beziehungen. Und wir brauchen bestimmt nicht ständig irgendwie sie mit Bibelverse bombardieren, sondern wir sollen authentisch als Christ leben. Und was auch wichtig ist, ist sensibel dafür zu sein, wenn ihre Bereitschaft wächst, sich für Gott und Jesus zu öffnen. Und sich für Jesus zu öffnen, das ist oft dann der Fall, wenn irgendwelche Nöte oder Krise in ihr Leben kommen. Weil wenn alles glatt läuft, dann haben die meisten auch gar keine Zeit, ja, und auch überhaupt keinen Anlass, sich neu zu orientieren. Da sind die einen in ihren Vereine und Familie und Beruf, die sind genauso in ihrem Hamsterrad wie wir auch. Und die machen sich da überhaupt gar Gedanken, dass sie irgendwie Jesus brauchen könnten. Aber wenn irgendwie Nöte oder Krise kommen, wenn Angehörige sterben oder ja, Krankheit kommt oder irgendwie, dann sind oft so Zeitfenster, wo sie irgendwo empfänglicher sind und da muss man einfach sensibel dafür sein. Und es ist auch sehr hilfreich, wenn man solche Menschen dann zu einem Treffen einladen kann, wo genau das gelebt wird. Also so eine Art Hausgeist mit missionarischer Ausrichtung, wo Beziehungen authentisch gelebt werden, wo Teilnehmer ihr Leben miteinander teilen. Das heißt, wo es auch einen Rahmen dafür gibt, dass jeder von seinen Problemen, Ängsten, aber auch von seinen Erfolgen erzählen kann und wo da dafür gebetet wird. Also ich habe auch mal angefangen, mit Nachbarn die Bibel zu lesen. Das war ein Riesengeschenk für mich. Es war auch so, dass die Nachbarn, sie waren eigentlich relativ offen und man hat gemerkt, sie suchen Beziehung. Das war toll. Sie war auch so ein bisschen am Rand. Irgendwie haben sie ein wenig als komisch gegolten, aber ja. Auf jeden Fall kam es so weit, dass ich mal gemerkt habe, Mensch, sie sind eigentlich relativ interessiert am Glauben. Und ich habe sie gefragt, ob ich mit ihnen Bibel lesen soll oder ob sie das wollen, und sie haben das bejaht. Das war echt alles wunderbar. Und allerdings hat so ein Kreis gefehlt. So ein Kreis, in dem man sie einladen könnte. Weil es ist seltsam, in den Gottesdienst haben sie sich nicht so hingezogen gefühlt. Ja, so Gottesdienst, das ist für sie eher was für Christen, da können wir dann nicht einfach so hin, oder das sind wir gar nicht gewohnt. Und du merkst, die anderen, die machen das schon seit Jahren, die kennen die ganzen Lieder, die kennen die ganzen Leute, die kennen sich in der Bibel aus, die kennen da, und ich kann das alles nicht. Und da bleiben die eher, also Gottesdienst, ich habe einmal gedacht, ein attraktiver Gottesdienst muss man haben, da kann man die Leute einladen. Ne? Aber so die Außenstehende, die empfindet es oft gar nicht so. Und so ein Kreis hat da gefehlt und das ist schade. Ne? Also und jetzt sind sie weggezogen. Ist echt schade. Ja, im Zusammenhang mit Gemeinde, da möchte ich noch weitere Parallele zum Sport ziehen. Und die weitere Parallele, die geht über das Bild von Paulus hinaus, das sage ich gleich. Aber trotzdem ist sie ziemlich treffend. Weil bei Olympia, da gibt es ja Nationen, die ihre Sportler besser unterstützen als andere. Ja, da bekommen die Sportler mehr Geld, und dann haben sie mehr Zeit für den Sport. Oder sie kommen mehr Betreuer bewilligt. Sie haben nicht nur einen Trainer für die sportliche Disziplin selber, sondern sie haben auch noch zusätzlich Fitnesstrainer, sie haben Mentaltrainer und so weiter. Ja, und sie bekommen auch besseres Material. Und es schlägt sich dann auch tatsächlich in der Nationenwertung nieder. Wird ja immer so, das ist so an sich, was ich eigentlich auch gucke auf, wo steht Deutschland? Früher oft so in der vierten Stelle und so, heute 12. oder ja. Und andererseits China, vor 20 Jahren noch überhaupt nicht so auftaucht, heute 1. Die pumpen da viel mehr Geld rein. Ja. Auch wir tun uns wesentlich leichter beim Gewinnen von Menschen für Jesus, wenn wir von der Gemeinde unterstützt werden. Und da gibt es ein Buch, das mich in letzter Zeit sehr angesprochen hat und das mich auch auf die Idee von dieser Predigt gebracht hat. Multiplikation heißt es, von Roberto Bottrell, einem Brasilianer. Und er beschreibt, wie sie ihre Gemeinde in Brasilien umgebaut haben und wie das auch in ganz vielen anderen Gemeinden in Brasilien und weltweit gemacht wird. Und sie legen viel Wert darauf, dass Beziehungen gelebt werden. Und dass in Kleingruppen Menschen zum Glauben geführt werden. Aber nicht nur zum Glauben geführt werden, sondern dass dort findet auch Jüngerschaftsschulung statt. Das heißt, da wäre Christen angeleitet, dass sie in ihrem Christsein wachsen können und dass sie befähigt wäre, wieder andere einzuladen. Weil der sagt, Jesus hat ja gesagt, man solle zu Jünger machen. Und was machen Jünger? Jünger gehen los und gewinnen andere Menschen für Jesus. Ja, und das ist für ihn nochmal ein Schritt mehr, wie dass man nur die Leute zum Glauben führt, sondern die Leute sollen dann zugerichtet werden, sie sollen selber wieder losgehen. Das ist ein ganz interessanter Gedanke gewesen. Aber es geht da nicht nur um irgendein Patentrezept, wenn man irgendwie eine Gemeinde umbaut und dann funktioniert das alles. Auch sie überprüfen ständig, ob die Organisation ihrer Gruppe ob die Vorgehensweise einfach noch dem Ziel entspricht, wirklich Menschen optimal für Jesus zu gewinnen. Und mich beeindruckt der Eifer, wie sich da die Gemeinde als Ganzes so anstrengt oder irgendwie so läuft, ja, dass sie den Siegeskranz gewinnen. Und wenn das eine ganze Gemeinde macht, dann kriegt die Sache eine riesige Dynamik. Und sie erleben schon seit vielen Jahren ein enormes Gemeindewachstum. Aber das Buch, das ist auch eine persönliche Herausforderung oder ein Wachrütteln für jeden einzelnen Christ. Auch wenn er jetzt nicht irgendwie mit in Gemeindeleitung, mit Gemeindeaufbau betraut ist. Ja, also ich empfehle es jedem, dieses Buch zu lesen. Wenigstens die erste Kapitel. Also wenn das jemand irgendwie ausleihen möchte, kann er sich bei mir melden. Ich habe neulich erst mehrere bestellt. Und ich habe das Buch selber geschenkt von einem Bekannten aus Flensburg. Und der ist dort Gemeindeleiter in einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Also so wie mir. Jetzt nicht irgendwie Freikirche und Pfingstler und alles, sondern wirklich von einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Und sie hat angefangen, sich als Gemeinde viel intensiver dem Missionsbefehl zu stellen. Und sie hat manche Idee aus dem Buch aufgegriffen. Ja, also ich hoffe, dass ich bei niemand irgendwie Frust erzeugt habe durch die Predigt. Vielleicht hat das Thema Menschen für Jesus zu gewinnen in der Vergangenheit der großen Frust bei dir verursacht. Und das kann ich gut verstehen und nachvollziehen. Es ging mir auch so. Und wenn ich mir da manchmal so überlegt habe oder wenn man aufgefordert war, ist mal sich zu überlegen, wie viele Menschen man in den letzten Jahren zu Jesus geführt hat. Oder ja, wie viele in der Gemeinde sich bekehrt haben oder was. Und dann war oft die Antwort ja null. Und das war einfach frustig. Und man versucht sich dann die Situation schön zu reden. Ne? Ja, in der Jugendarbeit vielleicht, da haben sich vielleicht schon einige bekehrt. Oder wir haben so ein kleines Einzugsgebiet. Ne? Also bei uns in Leofels sind ja vielleicht 10 Ortschaften mit 300 Leuten, das ist ein Mini-Einzugsgebiet, ja, da kann es ja nicht so riesige Bekehrungen geben. Ne? Aber es hilft nichts. Und der Eifer, der lässt dann mehr und mehr nach. Und man sucht letztlich dann Gründe, warum man sich nicht mehr bemüht. Und man rechnet auch nicht mehr damit, irgendeinen Siegeskranz zu erlangen. Also die Absicht ist nicht dem nachzuheulen, was in der Vergangenheit versäumt wurde, sondern die Absicht von der Predigt ist, dass man einfach eine starke Motivation kriegt, dass die nächsten Jahre nicht mit dem gleichen Ergebnis so dahindümpeln sollen. Und die Arbeit, die fängt sinnvollerweise so an, dass wir uns überlegen, wie wir Menschen am Ende tatsächlich erreichen und dass es nicht nur peinlich wird. Und die Arbeit, die fängt so an, dass man sich zeigen lässt von Gott, welche Strategie sinnvoll ist und bei uns dran ist. Und dass man uns überlegen oder zeigen lassen, wie vielleicht auch die Gemeinde das unterstützen kann oder welche Strukturen hier erforderlich sind. Und dass man die Aufgabe gemeinsam angeht. Und ich wünsche euch von Herzen, dass Gott euch Erfolg schenkt. Denn Erfolg, ja, das beflügelt und das motiviert dann noch mehr. Ich durfte vor ein paar Monaten erleben, wie ein Kollege dann beim Alpha-Kurs mitgemacht hat. Und dass er an der Bibel und am Leben mit Jesus sehr interessiert ist. Gott hat ihm ein offenes Herz geschenkt. Ja, aber es war meine Aufgabe, einfach eine Beziehung zu ihm aufzubauen und einfach dann ihn im passenden Moment dann einzuladen. Also dann, wenn solche Vergleiche in der Bibel sind, wie das mit dem Sportler, ne, der ist einfach, und Paulus schreibt, lauft so, dass ihr den Siegeskranz gewinnt, einfach, ja, beherzige, nicht irgendwie ignoriere, was man natürlich auch machen kann oder was ich auch jahrelang gemacht habe. Alles investiere, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Laufet so, dass ihr den Siegespreis gewinnt. Es geht als Nachfolger Jesu um so viel mehr als nur darum, irgendwie sonntags halt regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Das ist natürlich auch gut, aber es geht um mehr. Die Zeit ist zu kostbar, um einfach so möglichst bequem dahin zu dümpeln. Und das heißt da irgendwo, es kommt die Zeit, wo niemand mehr wirken kann. Drum lasst uns die Zeit auskaufen. Amen.